Das Thema Identität ist etwas, das bei mir gewachsen ist. Das hat nicht gemacht, Klick. Und dann habe ich es verstanden und ich würde mich heute sagen, ich bin schon am Schluss, ich habe schon alles erkannt, in keiner Art und Weise. Das ist ein Weg, ein Prozess, ein Dreiwachsen. Es gibt einen Moment, wo es einen rechtlichen Rechtsschluss gibt, wo man sich entscheidet, wo dass man die Identität herlässt, prägen. Aber dann ist es ein Prozess. Und da sind wir alle an einem verschiedenen Ort und ich auch. Und ich habe nie gedacht, dass mein Weg in der christlichen Schule die Ausbildung könnte sein für meine Identität. Das hätte ich zum Voraus nie gedacht. Ich habe das viel höher gedacht, was ich dann alles Gescheites weitergebe, dass Gott eigentlich an mir etwas so vorhat. Und wenn mich mehr manchmal gefragt hat, was dünkt ich eigentlich zu den Vordünsten, dann habe ich immer gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss eine Spannung aushalten. Und jetzt, heute, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich begriffen, was ich für eine Spannung ausgehalten habe. Das hat angefangen, eines Morgens nach einer Israel-Reise bin ich heimgekommen und das Telefon, Sonntagabend, es war sicher Mitternacht gewesen, und morgen um 8 Uhr hat das Telefon geläutet. Und eine Frau hat gesagt, ja, ihr wollt eine Privatschule machen, wir tun euch das bewilligen, aber ihr tut die Schöpfungsgeschichte, ihr tut uns einfach versprechen, dass ihr die Schöpfungsgeschichte nicht lehrt, dass ihr die Evolutionslehre lehrt und dass ihr da das komische Fach Gott, Mensch, Schöpfung daraus nehmt. Und ich war noch voll in dieser Gebetsreise. Sie kennen mich. Ich habe einfach gesagt, nein. Und sie war sehr still und einfach gesagt, nein. Sie ist so weit von mir runtergekommen, nein. Und dann dachte ich, oi. Sie war still und ich, das Nein, ist einfach so gestanden. Und dann habe ich innerlich geschrien, Gott, du musst mir noch etwas sagen. Ich muss ja jetzt vielleicht etwas sagen, warum ich so vehement Nein sage. Und dann hat er mir einen Gedanken gesagt und ich habe gemerkt, das war der Wichtigste. Ich habe zu ihr gesagt, schaut, unsere Schule kann man wählen. Man kann uns wählen. Man kann sagen, ich will in die Schule oder ich will nicht. Und dann haben wir da ein über das geredet, was das eigentlich heisst, den freien Willen zu haben, dürfen zu wählen oder nicht wählen. Darf es denn eine Schule geben, die man darf wählen? Muss denn da der Staat nicht alles vorgeschrieben haben, wenn man sie wählen kann? Und haben wir ein über das geredet. Am Schluss hat sie gesagt, gut, ich setze mich noch mal für euch ein. Wow. Und er hat sie mir ein paar Tage später angerufen. Im Team waren wir nicht so ganz einig gewesen, ob mein Nein richtig war, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist, dass ich da dermassen drauf hänge, dass es keinen Abstrich gibt. Aber nach ein paar Tagen haben sie uns angerufen und den Brief geschickt. Ja, es sei in Ordnung, ohne Einschränkung bekommen wir die Bewilligung. Und in dem Moment hat es in mir innen so ein Glöckchen geläutet, warum ist die Schöpfung so wichtig? Warum haben sie uns nicht verboten, Jesus oder Gott oder irgendetwas drin zu nehmen? Das wäre ja schon ein bisschen komisch bei der christlichen Schule. Aber warum die Schöpfung? Und das Zweite, ich habe noch so mehr in den Ohren gehört, man kann das wählen. Und an dem habe ich noch besser die nächsten Jahre, dass man kann die Schule wählen kann. Und Identität ist etwas, das wählt man. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Perle gesehen in dieser Identität, die Gott mir anbietet. Und darum habe ich sie gewählt und gesucht. Aber das kann man wählen. Und wir sind verschieden gelagert. Die, die jetzt gerne noch mehr denken, machen das leise für sich. Die, die gerne schreiben und schön haben, etwas Neues anfangen. Mit schönen Worten schreiben, sie dürfen alles hier reden, wenn sie es irgendwann brauchen. Ich möchte, dass ihr noch heute eine Minute, zwei überlegt, wer bin ich? Wer bin ich? Ihr könnt etwas aufschreiben, ihr könnt euch nur überlegen, wer bin ich? Also ich meine, ihr selber nicht mehr, ich natürlich. Identität kann man verschieden beschreiben. Ich versuche es jetzt einfach nach meinen Worten. Identität ist das wesentlichste, innerste, der Kern von mir, der mich ausmacht in meiner Eigenart, der mich unterscheidet von Ruth oder von Frieda. Was wir gleich haben, wir sind alle drei Menschen, aber wir sind alle drei Unikat geschaffen. Und das einmalige Unikat in mir, das ist meine Identität, das macht mich aus. Es gibt keine zwei ganz genau gleichen.
Oder mit anderen Worten kann man so sagen, es hat ein Samen gebraucht, ein Spermien und ein Ei, das uns so biologisch definiert. Und das ist etwas, das mich jedes Mal fasziniert hat, wenn ich das unterrichtet habe, warum genau diese Spermien und das Ei zusammengekommen sind. Also,
es hätte da eine Auswahlmöglichkeit. Das ist nicht gegeben. Es gibt nicht nur eine Spermie und ein Ei und die treffen sich einfach irgendwo und das ist geregelt. Das ist ein richtiges Rennen und zwei sind auch ausgewählt und treffen sich und das macht genau aus, welche Erbeigenschaften von diesen beiden sagen wir jetzt mal Festplatten zusammenkommen und etwas Neues bilden. Also wenn es eine andere Spermie wäre, zu dem Ei hat es etwas anderes gegeben als dir. Oder das finde ich etwas vom Faszinierendsten. Und ich selber, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Weil ich finde das unwahrscheinlich faszinierend. Weil Gott hat gesagt, dass, das ist für mich ein Vers geworden, der mich all die Jahre so... Noch bevor ich den im Leib deiner Mutter entstehen lasse, also noch bevor dass das Ei und der Samen sich getroffen hat, habe ich schon meinen Plan mit dir gehabt. Also können wir auch davon ausgehen, mit den Negativseiten, die wir bekommen haben, dass Gott Schlag kommt. Und mit den starken Seiten kommt er übrigens auch Gott Schlag. Weil er genau gewusst hat, welche zwei Sachen zusammenkommen. Er hat es im Auge gehabt und hat gewusst, da mit dem kommt die auf dieser Erde zu schlagen. Das finde ich faszinierend. Das finde ich unwahrscheinlich. Und das gibt mir Perspektiven. Da kann ich sagen, es ist okay, Gott. Ich komme manchmal mit mir nicht zu schlagen. Aber du hast es gewusst und du kommst zu schlagen. Und du weißt genau, das genügt für auf dieser Erde, was ich jetzt da habe. Da komme ich durch. Weg dem Vers. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Und Plan, das ist für mich nicht so etwas, oh, das ist eine Messlatte da oben, die muss ich erreichen. Das glaube ich nicht, dass Gott das sagt. Sondern, da habe ich schon gewusst, ich weiß ja, was dich auf der Erde erwartet. Ich habe schon gewusst, das wirst du schaffen, da kommst du durch. Aus dieser Haltung aus, sehe ich das, hat er einen Plan gehabt. Er will uns ja etwas geben, was wir schaffen. Wer bin ich? Es gibt so verschiedene Sachen, die das prägen. Wer prägt eigentlich, wer ich bin? Wenn ein Baby auf die Welt kommt, weiss es ja nicht, wer es ist. Es muss dann lernen, ich bin ein Bub, ich bin ein Mädchen, irgendwann merkt es die diversesten Sachen. Aber sehr häufig ist es am Anfang die Familie, die Sachen ausspricht über so ein Kind. Sie tut hier prägen, ob das Kind wertvoll ist, ob es willkommen ist, wenn es auf die Welt kommt. Oder leider manchmal schon prägen, dass es nicht wertvoll ist und nicht willkommen ist. Eine Familie kann mit ihren Ausdrücken, mit ihren Handlungen da schon fest reinwirken. Freunde, je älter wir werden und Freunde kommen, wirken die auch rein. Es kann einem zum Beispiel prägen, wer einem als Freund auswählt oder wer einem als Freund nicht auswählt. Das kann uns auch Stärke geben, ja, aber in der Richtung, warum hat er mich nicht ausgewählt, was ist der mir nicht gut und so. Das ist so ein menschlicher Lauf. Der Fernseher prägt uns auch mehr, als wir denken, in dem, was erstrebenswert ist. Also eine Wahrheit, die wir sicher immer vorgelebt bekommen und uns wenig bewusst ist, wenn du dir das und das kaufst, wirst du glücklich. Eine Konsumgesellschaft lebt davon, dass man kauft. Also, und das ist etwas, was uns sicher nicht bewusst ist, aber das wird uns immer eine Art wie vorgaukelt, wenn du dir das und das kannst leisten, das ist das, was dich glücklich macht. Oder etwas Zweites, das ich mit Schrecken beobachte, dass es Plakat gibt, wo dir vorgaukeln, wenn du Sexualität lebst mit der schönsten aller Frau oder mit dem schönsten aller Mann, wirst du glücklich. Oder wenn du den Körper genau so und so hast, dann bist du glücklich. Also wir werden sehr umgeben von solchen Sachen, die uns prägen, was uns glücklich macht. Und das nehmen wir so mehr oder weniger bewusst auf. Das ist etwas, was wir nicht wählen können. In dieser Welt leben wir einfach. Die Werbung macht also sehr viel aus. Es gibt auch die Bibel. Ich tue es extra ein bisschen provokativ. Es gibt auch die Bibel. Die sagt auch, wer wir sind. Und das schauen wir jetzt gleich an. Die hat einen anderen Ansatz, wenn sie uns sagt, wer wir sind. Und ich selber kann mich auch definieren. Ich habe viel in meinem Leben mehr definiert aufgrund der Reaktionen von anderen Leuten. Ich habe mir das wirklich angewöhnt als Kind, weil ich eine sehr schwache Identität hatte. Und ich habe mir das versucht zu füllen, indem ich immer sehr gut so ein bisschen geschaut habe, wie Leute reagiert haben. Aus dem Positiven habe ich ungefähr gedacht, aha, das kann ich auch ziemlich gut. Aus dem Negativen habe ich mich Frage gestellt und gedacht, oh, das kann ich eigentlich nicht gut, das müsste ich eigentlich besser machen. Und bin da sehr unter Druck gekommen. Oder auch, wer lehnt mich ab, wer lehnt mich nicht ab. Aber man probiert, wenn man eine Lehre hat, versucht man das irgendwie zu füllen. Und das machen wir alle. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und am meisten auf das aufgeklüpft hat mir eine Predigt in irgendwie 98 oder so, bin ich auf dem Berg Karmel gewesen. Und dort war ein Pastor, der war Schauspieler. Und dann sein Traum war, einmal in New York im Theater die Hauptrolle zu spielen. Also nicht gerade ein kleiner Traum. Er war ein Amerikaner und tatsächlich, er war die zweite Garde in dem Theater in New York. Einfach, es gibt ja immer noch eine Reservegarde, wo das Theater wo das so einübt. Und dann, wenn mit dem Hauptdarsteller etwas ist, dass jemand einspringen kann. Und er hat tatsächlich können die Reserve spielen vom Hauptdarsteller. Und der ist krank geworden. Und sein Traum ist in Erfüllung. Und er konnte im New York grossen Theater am Times Square die Hauptrolle spielen. Er hat eine unwahrscheinlich gute Kritik bekommen. Die Leute sind am Schluss aufgestanden, sie haben geklatscht, sie haben gerölt. Und er ist raus. Er ist allein in sein Hotelzimmer gegangen. Und er war so elend weg, dass er sich betrunken hat. Das hat er etwa die gemacht. Nie, wenn er eine Rolle geübt hat, aber nach dem Stück. Und das war für ihn der Punkt, etwas stimmt in meinem Leben nicht. Jetzt bin ich über 40-jährig, jetzt konnte ich meine Rolle spielen. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und alles, was ich habe, ist in mein Hotelzimmer gehen und mega betrinken. Etwas geht mir nicht mehr auf. Und er hat versucht, und ein Schüler von ihm hat ihm gesagt, Herr Davies, ich wüsste etwas von euch, kommt mal zu uns. Wir gehen hier in einen Gottesdienst und so, am Abend um 5 Uhr, das sind alles so Künstler, kommt doch an und so. Und er hat dem Schüler gesagt, ja, eigentlich auf das habe ich gar keine Lust. Aber der Schüler hat ihm gesagt, mal kommt doch, Herr Davies, um 5 Uhr, wirklich kommt. Und er ist gegangen und er hat dort Gott erkannt und ist runtergeknallt und gesagt, ja, auf das Leben, das ich mir da selber zusammengeschustert habe, kann ich verzichten. Wenn du mir etwas zu bieten hast, das die unwahrscheinliche Leere in mir erfüllt, dann gehe ich auf das ein. Und hat sich dort einfach Gott ausgeliefert. Und der erste Vers, der ihn geprägt hat, in seinem Zeugnis ist, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich schenke dir ein neues Herz und ich lege in dir einen neuen Geist. Ich schenke dir ein neues Herz und ich lege in dir einen neuen Geist. Und als ich dann sein Zeugnis gehört habe, hat er noch weiter erzählt. Und als ich gemerkt habe, wie viele Drogensüchtige, die dort waren, die ihr Leben haben können, ändern. Also dann habe ich noch gedacht, die haben das jetzt eben geändert, diese Disziplin und stark und so. Wie die jetzt gelebt haben, die waren geheiratet, Familienväter, solche, die 15 oder 20 oder 30 Jahre in Drogen waren, habe ich gedacht, das wollte ich auch. Was die hier haben, das wollte ich einfach auch. Das ist, glaube ich, das neue Reich, das Gott verspricht. Ich bringe euch ein anderes Reich. Und ich bin zurückgegangen und habe die Predigten gehört. Und dann habe ich gemerkt, ja, es braucht von mir einen Entscheid. Meine Herkunftsfamilie, die hat über mir Sachen ausgesprochen. Gott sei Dank auch gute Sachen, aber auch schwierige Sachen. Es gibt beides. Und ich muss sagen, das ist mir bei meinen Kindern passiert. Ich möchte mich da nicht abheben. Wir sind zerbrechlich, auch als menschliche Eltern. Es gibt Sachen, die machen wir gut. Und Sachen, das muss ich hier als Mutter sagen, die habe ich falsch gemacht. Punkt. Das hat für meine Kinder Schmerz bedeutet. Ich glaube einfach, dass Gott das heilt und wiederherstellt. Aber Elternschaft ist nicht vollkommen. Als zweites ist also Familienprägungen. Ich habe Luggibühl geheissen. Luggibühl und Schäfer ist zusammengekommen, dass es mich gegeben hat. Das hat mich aus beiden Familien gibt Sachen, die mich geprägt haben. Ich habe eine Gassani geheiratet, ich habe mich auf das auch eingelassen. Also Familien können so etwas anfangen, was prägend ist, im guten Sinn. Das kann mir Zugehörigkeitsgefühl geben. Das soll eigentlich eine Familie auch uns Zugehörigkeitsgefühl geben. Aber es kann auch eine Fessel sein. Dass du nur dazugehörst, wenn du genau so denkst, wie die Regel ist, wie man in dieser Familie denkt. Und dann wird es zu fesseln, wenn man nicht mehr sich wie frei entwickeln kann, weil wenn man nicht so denkt, wie diese Familie denkt, dann gehört man nicht dazu. Spürt sich, was ich meine. Zugehörigkeit kann etwas Schönes sein, aber es kann uns auch hindern, das zu werden, was wir sollen. Ein anderes Ding ist, ich bin eine Schweizerin, ich bin im Kanton Bern auf die Welt gekommen. Ich bin mehr in deutscher Sprache, in deutscher Kultur auf die Welt gekommen, das hat mich auch geprägt. Ich mache mich erinnern, mal so an einem Seminar ist vis-à-vis so eine feurige Tessinerin gesessen, die gut Deutsch können. Dann haben wir über irgendetwas diskutiert, dann sagt sie plötzlich so zu mir, du bist so ein richtiger Bünzli Deutschschweizer. Dann habe ich natürlich nicht lachen. Heute muss ich lachen, weil ich muss noch sagen, das ist wahr. Wir haben manchmal Sachen, die ein bisschen bünzlig waren. Aber wir haben ja einen enormen Fleiss und etwas, das die anderen auch gerne brauchen. Also es hat alles immer zwei Seiten. Ich bin ein Teil von dieser Erde. Ich muss mich mit diesen Menschen arrangieren. Das hat Afrikaner, Chinesen. Und Gott erwartet von mir, dass ich jedem den gleichen Wert gebe. Er hat jedes gleiche Wert. Und das habe ich nicht ausgewählt, auf welcher Erde sie leben. Also, wir sind in etwas hineingesetzt, das prägt uns. Grösser und kleiner. Und es bestimmt uns auch. Und als ich die Lieder habe singen und die Predigen habe hören von dem David Davis, habe ich gemerkt, rennt wie, also wirklich wie ein Stier, sage ich mal, einfach so zielbewusst genau auf den Schatz zu, der will alles wissen, wie Gott es sieht. Und das Lehren sie und das Leben, und das hat mich einfach faszinieren. Einfach, ich will dort graben. Und ich bin auf einen Text gestossen, wo ich dann mit den Kindern in der Schule ausprobiert habe, das mache ich jetzt mit euch auch. Ich bitte euch jetzt einfach die Augen zuzutun und euch vorzustellen, dass ihr da irgendwie bei Gott verplant seid. Und euch dann vorstellen, wie da genau die Eizellen und die Spermien sind zusammengekommen und wie ihr da so werdet. Ganz einfach, ganz simpel. Ich tue euch dazu den Text lesen, wo ihr die ersten Zeile im Chat habt können lesen. Für einen Augenblick war es still im Himmel und Gott lächelte. Denn er hatte gerade einen wunderbaren Gedanken gehabt. Eben noch hatte der Lobpreis der Engel und himmlischen Herrscharen die unendlichen Weiten der Ewigkeit durchdrungen und Gottes Herz mit Freude und Wohlgefallen erfüllt. Doch dieser eine Moment der Stille hatte ausgereicht, um den Schöpfer noch viel glücklicher werden zu lassen, als er ohnehin schon war. Plötzlich wusste er, dass er heute etwas erschaffen würde, das unvergleichlich schön und besonders war. Gewiss, er hatte schon viele Menschen gemacht, aber nun hatte er eine ganz einzigartige Idee. Voller Vorfreude schloss er die Augen und stellte sich das geplante Menschenkind vor. Und er hat auch ausgesprochen über dem, genau so will es. So ist es gut. Es genügt. Eigentlich ist er der Rest, der unsere Identität geprägt hat. Er ist der Anfang. Er ist der ganz Anfang von unserer Identität. Und eigentlich würden wir ihn hören. Also, wenn man mit einem Techniker redet, der eine Maschine erfindet, dann hat er ein Recht darauf. Und dann will er auch etwas davon verdienen, wenn man die verkauft. Mit Recht, er hat die kreiert, er hat die Maschine erfunden. Das ist sein Gerät. Und man macht ja ein Patent drauf und sagt, hey, das ist unsere Firma geworden. Das ist unser Gerät, das hat die und die und die Leistung. Das haben wir kreiert. Tut es bitte nicht in die Abwaschmaschine, dann geht es kaputt. Dann geht mit dem so und so um. Das muss verleiden, das muss nicht verleiden. Dort würden wir das alle akzeptieren. Und eigentlich hat Gott jeden von uns Menschen so kreiert. Er weiss, was ihm schadet, er weiss, was ihm gut tut. Aber irgend durch den Sündenfall ist das reingekommen, dass wir das verloren haben. Das Gehörgefühl, wir gehören Gott. Etwas ist dort schon reingekommen und hat die Unabhängigkeit gesagt, ja, also bist so gut, ich gehöre mehr. Und ich entscheide. Und wir kommen dann noch auf den Freiwillen. Ich, also ich. Aber eigentlich hat Gott uns geplant. Wir sind sein Werk. Alles auf der Erde steht in einem Psalm. Er hat alles gemacht. Er hat es geplant. Er hat es geschaffen. Er weiß auch sehr gut, was ihm schadet und was ihm hindert. Aber das ist uns als gesamte Menschheit, ist das uns abhanden gekommen durch den Sündenfall. Und er hat uns eine zweite Chance gegeben, indem dass Jesus hat gesagt hat, dass das, was im Alten Testament ist, was Gott geschaffen hat, dass er der Schöpfer ist von mir. Das steht ja gerade am Anfang im ersten Buch Moses. Das ist immer noch wahr. Aber durch den Sündenfall ist das verzerrt worden. Ich komme jetzt auf die Erde für das, was Gott geschaffen hat, dass das wirklich so werden kann, wie er es gedacht hat. Und Jesus ist gekommen. Und wenn er wieder in uns hineinkommt, und das ist mir ein wichtiger Punkt geworden, Identität ist nicht einfach ein gutes Vorbild, halt dann für ihn nachher. Und das ist irgendetwas dort in der Ferne, ein Ziel, und das ist dann draussen. Es gibt Leute, die würden das alles schaffen, aber eh nicht. Ich könnte jetzt mir nicht einen Plan machen, damit ich jetzt so werde wie der, wo ich jetzt jeden Morgen eine Stunde und dann kann ich so trainieren und dann mache ich das und dann werde ich genau so wie der. Das ist ein Ziel der Dosse, oder? Aber Jesus ist hier reingekommen. Er ist mir näher, als ich mir selber näher bin. Er ist am nächsten von mir, wo irgendetwas machen kann. Und das finde ich fantastisch. Also, er tut jetzt eigentlich von da innen aufrollen, wie er sich mein Leben, wie er sich meine Art, meine Begabungen gedacht hat. Und er ist hier innen und wenn ich nicht mehr weiter weiss, ist er immer noch hier innen und man kann mir sagen, wie es weitergeht. Und das finde ich unwahrscheinlich stark. Also, ich muss mich noch gar nicht bis ins Detail kennen. Ich weiss, ich komme bei dieser Erde durch, weil er ist in mir drinnen. Und ich bin auch in dem ganzen Innen, das er geschaffen hat. Und das sind beides, glaube ich, die wichtigsten Grunddinge. Er ist in uns drin, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und zugleich sind wir in allem drin, wo er ist. Und das ist das, was mir meine neue Verwurzelung gegeben hat. Wo ich gesagt habe, ja, dem will ich mehr Gewicht geben, was er sagt. Und das ist etwas, was ich in Freiheit haben müssen entscheiden. Das kann uns niemand abnehmen, das kann uns niemand zwingen. Nicht einmal in der christlichen Schule kann man mit dem Lineal sagen, so, jetzt müsst ihr das glauben und jetzt müsst ihr danach leben. Nein, ich kann einfach ein Gericht anbieten und der andere kann wählen, ob es integriert in sein Leben oder nicht. Das ist wirklich die Herausforderung vom freien Willen, die Gott uns da gemacht hat. Wir wählen das selber, aber wir haben auch die Verantwortung, was wir wählen. Und das ist etwas, wo ich habe gemerkt habe, das ist im Unterricht, das ist im Leben, im Miteinander extrem wichtig, obwohl mir das manchmal extrem wehtut, wenn jemand anders entscheidet, als ich entscheide. Aber ich habe gemerkt, dass das ein Lobby ist, der Teufel sagt nachher, weisst du was, den kannst du nicht respektieren, den kannst du nicht gerne haben. Der denkt so, ich sage es jetzt ganz salopp, pure blöd, so jemanden kann man nicht gerne haben. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich eine Logik. Der, der in mir lebt, der kann so sehr wohl jemand anders denkend respektieren und gerne haben. Und ich habe gemerkt, wenn wir diese Identität entwickeln mit ihm, dass ich darf so sein, ich denke anders. Aber der andere darf auch anders denken. Der freie Wille hat ihm Gott gegeben. Ich kann ihn gleich mit Würde behandeln. Ich kann ihm gleich Respekt geben. Dann können wir aufhören, einander zu manipulieren. Und dann war ich beim nächsten Vers. Und das macht mir das Arbeiten bis heute. Und zwar in Jesaja 40. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und jetzt kommt's. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und ich kann euch sagen, das hätte mir also gar nicht gepasst. Dass Gott meine Täler füllen will, das finde ich ja noch schön. Dort, wo ich Minderwertigkeitsgefühl habe, wo ich mich nicht gut fühle, dass er kommt und die füllt, das ist ja noch gut in meiner Identität. Aber dass ich Berge soll haben, dass er mir die abreisst. Und mein Mann ist natürlich der Nächste, der kennt mich am besten, der kann mich am besten auf Berge aufmerksam machen. Das habe ich überhaupt nicht geschätzt. Das habe ich hinterletzt gefunden. Und weil die Berge sind ja meistens dort, wo man sie selber nicht wahrnimmt. Die, die man selber wahrnimmt, die hat man abgedreht, die hat man ins Kreuz gebracht. Aber Berge, das sind so Sicherheiten, wo man sich selber im Leben etwas gibt, wo man den Hohlraum, den Gott noch nicht hätte können füllen, selber füllt. Und dann sagt man, ich habe auf alle Fälle recht und ich weiss es. Nein, du bist letzt. Ich bin ganz sicher, so und so ist es. Und so ist das Beste und so ist das Richtige. Und das ist alles falsch. Weißt, ihr kennt das Wort Rechthaberei, sagt man dem. Rechthaberei. Rechthaberei basiert auf so einer Sicherheit, die man sich selber gibt, wenn man so denkt. Wenn man so sich entscheidet, dann ist man richtig. Wenn man ein anderes Prinzip hat, wenn man andere Dinge legt, ist man falsch. Und jetzt sagt ihr ja natürlich, also die Wahrheit, dann sind wir jetzt da in der Psychologie, wo jeder kann sagen, meins ist recht oder deins. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass die Wahrheit eine Person ist. Aber ich glaube, es ist vermessen, auch von uns Christen, wenn wir behaupten, dass wir die Wahrheit, ich allein, Margaret Cassani, schon in jedem Bereich, in allem erkannt haben. Das ist die Vermessenheit. Aber ich glaube, Jesus ist die Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, die nicht einfach mal so hinkt und mal so hinkt und mal kann man sie so drehen. Aber ich glaube nicht, dass Margaret Cassani alles erkennt hat von Wahrheit und alles weiss. Und ab und zu stellt mir Gott jemanden massiv in den Weg. Und das kreuzt meinen Weg. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass etwas nicht ganz so sein könnte, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Und das ist so, das dünkt mir, das ist Prozess. Und dann, wenn ich jetzt eine Identität habe von Gott, ich sage es jetzt zuerst, wenn ich keine Identität habe von Gott, und der Holger steht mir jetzt im Weg und sagt, ich sehe das anders. Ich darf mit dir ein bisschen kämpfen. Dann kann ich jetzt sagen, Holger, du kreuzest meinen Weg, das nervt mich, du bist der Sündenbock. Wenn du nicht wärst, hätte ich weiterhin Frieden in deinem Weg, geh aus meinem Leben raus. Das wäre eine Reaktion. Die andere Reaktion könnte sein, ja, der Holger, der ist mein Leiter, der hat 100%ig recht. Ich bin nur so ein Nütterli. Ich habe es ja immer gewusst. Ich bin gar nicht, ich länge nie noch so. Ich bin so ein kleines Müsli. Zuerst denke ich Gott alles und so. Aber ich sage nichts zum Holger. Ich rede natürlich nicht mit ihm. Das tue ich alles in mir innen machen. Das kann ich ihm nicht sagen. Oder das tut sich alles in mir abspielen. Ich ziehe mich innerlich von ihm zurück und denke, ja, ich bin so ein Nütterli. Er weiss es auf alle Fälle und so. und die Beziehung ist abgebrochen. Ich habe dich zwar nicht zu meinem Leben ausgeschossen, aber ich ziehe mich von dir zurück. Und dort hat uns Gott mit seiner Identität. Und darum glaube ich, darum habe ich heute das Kreuz in die Krone in den Tag gestern. Ich habe ein bisschen geübt, aber es ist mir doch gelungen, oder? Ohne das Kreuz kommen wir nicht zur Herrschaft. Ich gehe zum Kreuz und sage, Herr, entweder hat mich der Holger nicht verstanden oder ich habe mich nicht gut ausgedrückt oder du willst mir etwas lehren. Und wie fange ich jetzt raus, was jetzt da ist? Er sieht so und ich sehe es so. Dann bringe ich es doch zuerst einfach mal zum Kreuz und gebe es zurück und sage, Gott, ich habe das von dir empfangen, weil ich habe mich entschieden, meine Identität von ihm her aufzubauen und auch zu suchen, was wahr oder nicht wahr ist von ihm. Also gebe ich es zu ihm zurück und sage, was soll ich jetzt machen? Und mit grösster Wahrscheinlichkeit wird er mir jetzt etwas sagen, was ich nicht gerne habe. Er sagt zu mir, mit grösster Wahrscheinlichkeit, das habe ich schon manchmal erlebt, geh doch mal zum Holger und red noch mal mit ihm drüber. Dann müsste ich jetzt sagen, genau was ich denke, was ich empfinde. Und dann müsste ich immer zuhören. Und unter Umständen korrigiert sich etwas in mir. Und dieser Prozess, dem weichen wir sehr häufig aus. Aus Angst in uns, aber genau aus dieser Angst. Oh, da bin ich dann so eine kleine Maus, oder? Ja, die Leiter haben immer recht, die sind auch nur die, oder? Das ist so eine Lüge. Oder eben, nein, der will mir alles abklemmen, oder? Der ist so gegen mich, der will mir jede Freude nehmen. Und das sagen wir ja manchmal schon zu Gott. Das, was da in deinem Wort steht, ja, das ist ja schon gut, aber du willst mir keine Freude und nichts gönnen mit dem. Nichts, darf ich ja nichts. Ich schaue gescheiter selber, was gut ist für mich. Aber wenn wir wieder zurückgehen und schauen, wie Jesus uns den Vater zeigt, im Neuen Testament gibt es noch viel, viel Worte, wo er uns zeigt, wer der Vater wirklich ist. Denken wir gerade an die zwei Söhne. Der verlorene Sohn kommt zurück zum Vater und eigentlich der selbstgerechte Sohn. Das haben wir nicht gerne, aber das sind wir alle manchmal schon. Dass wir einfach wirklich wissen, wenn man das und das und das und das macht, dann ist man einfach gut. Und dann müsste man das und das haben. Können der Elternsohn, der zurück ist geblieben, auch der nimmt eigentlich den Vater nie mehr an, aber der kann zurück, der kann umkehren zum Vater. Die Frage ist einfach, ob er das will. Ob er das will eingestehen, dass er das ablegen will. Das kann er selber wählen. Und seht ihr, jetzt sind wir beim freien Willen, ich kann das wählen. Ich kann zum Beispiel den Holger zu meinem Leben ausschiessen. Ich kann das. Ich kann sagen, los, mit dir will ich jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Das nervt mich so, du gönnst mir nichts. Unsere Wege trennen sich. Die Frage ist einfach, wie Gott das jetzt sieht. Das kann manchmal dran sein, dass man einen anderen Weg ist. Aber dann gehen wir im Frieden auseinander und dann segnet mich der Holger. Und ich gehe, da haben wir darüber geredet. Ich habe jetzt das Gefühl, ja, ich gehe jetzt in die christliche Schule, es nimmt so viel und ich tue dort jetzt mehr investieren, ich bin jetzt nur noch wenig. Und dann sagt er, du, das kann ich ja vielleicht auch sehen. Oder wir finden uns und ich segne dich aus für das. Das ist okay. Ich rede nicht von dem, aber einfach vom anderen, oder, was sie einem kochen. Und ich glaube, das haben wir immer wieder. Das habe ich mit meinem Mann, das habe ich ab und zu mit irgendeiner Freundin, das haben wir ab und zu in der Schule mit jemandem. Das ist etwas, was zum Beziehungsleben gehört, dass wir uns manchmal kreuzen. Kreuzen, dann müssen wir zum Kreuz. Und wenn wir nicht zum Kreuz gehen, dann suchen wir einen Sündenbock. Und das ist jetzt das Traurige eigentlich, was auch mit dem Corona passiert. Corona kreuzt unsere Pläne. Wie auch immer, das kreuzt einfach unsere Pläne. Wir können nicht mehr so leben wie vorher. Und wir können jetzt einfach zum Kreuz zurück und Gott suchen, oder wir können einen Sündenbock suchen. Das können wir entscheiden. Aber für die, die wir zum Sündenböck machen, ist es traurig. Es ist eine traurige Sache, wenn wir Menschen einander zum Sündenböck machen. Das ist eine traurige Sache. Wenn uns Gott schon anbietet, dass wir zum Kreuz kommen und er hat den Sündenböck gemacht und wir weisen ihn zurück und sagen, nein, los Jesus, das, was du jetzt gemacht hast, das reicht mir nicht mehr. Ich nehme wieder den Holger, der ist so nah. Der ist die Schuld an meiner Misere. Und wir können das wählen, tatsächlich, wir können das wählen. Aber wir haben auch Konsequenzen in unserem Leben. Das hat Konsequenzen. Und was wir immer meinen, das hat nur für uns Konsequenzen, stimmt das eben nicht. Es hat immer für die, die mit uns in Beziehung stehen oder um uns umstehen, hat so Konsequenzen. Und das mutet uns Gott zu. Also, wenn zum Beispiel ich jetzt in der gleichen Gemeinde bin wie der Holger und er einen Entscheid fällt, hat es für mich auch Konsequenzen. Aber wenn ich einen Entscheid fälle, auch wenn ich da eingeordnet bin und einfach ein Teil, hat es gleich für das Ganze auch Konsequenzen. Wir sind miteinander zusammengebunden und unsere Entscheide haben immer Konsequenzen, auch in einem weiteren Ding. Es ist ja auch im Negativen, wenn ich Auto fahre auf meiner Seite und das Handy oben abnehme und auf die andere Fahrbahn komme, hat es Konsequenzen, auch für andere. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt nicht warten will und das Handy nehme, das hat Konsequenzen. Das kann im Negativen wie im Positiven Sinn. Unsere Entscheidungen haben für andere Konsequenzen. Und mit dem kriege ich nicht mehr klar, wenn ich nicht wüsste, dass Gott über allem steht. Das, was wir dann morgen im Lobpreis gesungen haben, Gott, wer ist wie Gott? Kennen ist wie Gott, er hat es in den Händen. Er hat auch die Fehler von den anderen oder die Entscheidungen, die andere in meinem Umkreis fällen, die mich betreffen, hat er in den Händen für mich. Und mit dem, das ist meine Basis. Ich traue, dass Gott mich schützt. Weil sonst würde ich dauernd gegen irgendjemanden kämpfen, wo ich das Gefühl habe, der könnte mir Böses. Und das mache ich manchmal schon. Und dann muss ich wieder zum Kreuz und sagen, warum kämpfe ich so gegen den? Oder warum kämpfe ich so? Warum traue ich Gottes Schutz nicht mehr? Er weiss es, er schaut zu mir. Und das sind alles Entscheidungen, die wir ehrlich nur so fällen können, wenn wir immer wieder zu diesem Kreuz gehen, zu dieser Identität und Gott sagen, wie ist es eigentlich von dir her in meinem Leben? Wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Und wenn wir ihn lassen, Sündenbock sind. Gott hat wirklich Jesus als Sündenbock ausgewählt. Und das hat ihn unwahrscheinlich viel gekostet. Ich habe gemerkt, dass Jesus so Gefühl hat. Ich habe immer gedacht, als Kind, Gott ist so etwas distanziert. Der hat glücklicherweise nichts mit Schmerz und so Sachen zu tun. Der hat keine Gefühl. Der tut einfach das Zeug so regeln. Und das ist ja manchmal schon gut, das ist auch eine Stärke, die dir Männer manchmal haben, die Sachen einfach so regeln. Fachlich, sachlich, so, jetzt läuft es so und so. Und das ist eine Stärke. Aber das kann eine Schwäche sein, dass man nicht nachempfinden kann, was es wirklich kosten kann. Auch wenn wir jemanden verletzen, können wir manchmal ganz schnell sagen, weißt du was, ich bin dir zwar jetzt auf die Füße geschaltet, aber tu doch nicht so heikel. Ehrlich ist das gar nicht so schlimm. Er hat vielleicht gerade den Zeh operiert und ich bin ihm dort drauf gestanden, warum soll ich nicht merken, dass es ihm wehtut. Und spätestens dann, wenn ich merke, dass es ihm wehtut, wird es etwas in mir tun. Aber wenn es nur so da oben ist, dann kann ich manchmal ganz schnell sagen. Und wenn mir bewusst wird, dass Jesus wie ein Mensch gefühlt hat und so ans Kreuz gegangen ist, er ist angespäut worden, er ist geschlagen worden, man hat ihm eine Dornenkrone in den Kopf gedrückt. Das sind alles Leiden, die er erträgt hat. Nicht einfach so, hier oben, ja klar, er ist Gott, er ist der, das wurde abgehandelt, ist in das Kreuz gegangen und fertig. So war das nicht gewesen. Und das bietet uns Gott an. Das bietet er uns an als Sündenbock. Wir können all das, was nicht aufgeht, was unsere Wege kreuzt, können wir zum Kreuz gehen und müssen nicht jemandem zum Sündenbock machen. Und in dem Sinne ist die Beziehung zu dem jemandem dann nicht gestört. Weil wenn ich ihn zum Sündenbock mache, ist meine Beziehung zu ihm gestört. Und das finde ich an dieser Identität das Faszinierendste. Das merkt ihr, darum ist es ein Prozess. Ich kann mich entscheiden, dass ich dem, was Gott über mich sagt, was er mir geschaffen hat und geplant hat, dass ich dem die wichtigste Priorität geben will. Und dass das in meinem Leben sich so langsam entfalten soll. Das kann heissen, dass ich Stimmen oder Familie aufgeben muss. Das steht in der Bibel. Es kann sein, dass wir um Jesu Willen eine Familie müssen zurücklassen oder etwas müssen zurücklassen. Aber wir werden das zurückbekommen. Ich mache mich besinnen, als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich rein zu meiner Familie und wie ich bin, habe ich das dann erzählt. Und dann hat eine Person von meiner Herkunftsfamilie gesagt, weisst du was, mit diesem Frömmeli-Zeug musst du also nicht hierher kommen. Mit dem können wir nichts anfangen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das halte ich ganz gut aus, das ist ja nicht so schlimm. Und dann bin ich jedes Mal, wenn ich heimgekommen bin, das war so ein Klima, wo ich aufgewachsen bin und das habe ich nicht etwa abgelegt, obwohl ich das bei meinen Eltern kritisiert habe, habe ich das weitergepflegt. Ihr seht, man kann gut kritisieren, aber selber es dann nicht machen, ist eben noch ein anderer Weg. Erst Jesus hat mich von dem befreit, das war kritisieren. Wir konnten unwahrscheinlich gut kritisieren. Und ich bin dann einfach nachhergekommen und kaum bin ich hergekommen, hat diese Person schon negative Sachen von mir allen anderen erzählt. So im Sinn von, wenn du so und so bist, dann musst du jetzt nicht das auf die Fromme anbieten. So im Sinn von, du bist jetzt die Gute. Das ist das Bild, das viele in der Welt haben. Aha, wenn man Christ ist, dann macht man keine Fehler mehr, dann muss man alles tiptop machen. Ich hoffe, dass Jesus in mir verändert und Sachen zum Guten verändert. Aber das ist nicht, überhaupt nicht so. Und ich bin hey, und es ist immer wieder so gekommen. Bis eines Tages, ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Ich gehe jetzt einfach wieder hey auf den Zug. Und nachher konnte ich mit dieser Person reden. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und gesagt, schau, ich verstehe deine Anklagen, du willst mir damit sagen, ich soll mich gar nicht so aufspielen und Gott hören und so tun, als wäre ich jetzt besser als sie. Ich verstehe das, aber nur die Kritisiererei, das macht mich kaputt. Ich habe etwas Neues gefunden und Gott gibt mir etwas Neues. Und das Kritisieren, im Moment kann ich mit dem nicht umgehen, weil sonst tue ich nicht zurückkritisieren. Ich bin einfach noch nicht so stabil, dass ich das dann gut mit dem umgehen kann. Und Gott hat mir gesagt, dass die Riesenkritisiererei ganz viel mit Minderwertigkeit zu tun hat. Minderwertigkeit, das drückt einem so ab. Oh, ich bin es nichts, der ist so gross, weil der so schlank ist und ich so rund, bin ich es nichts, weil der so reich ist und ich so arm, bin ich es nichts, weil der so gescheit ist und ich so, bin ich daneben. Aber das sind unsere menschlichen Gebilde, so denkt Gott nie in seinem Wort, nie. Das ist nicht seine Art, das ist unsere menschliche Prägung. Und dann fangen wir an, von oben aufzuschiessen. Ja, also komm. Dann kann ich die Person nicht mehr lieben. Es kann ja schon sein, dass ich jetzt mit den Sachen, würde jetzt vielleicht auch Holger und wir schätzen uns, würden wir auch finden, wo wir nicht ganz gleich sehen. Aber wir können uns gleich lieben und wir können uns gleich schätzen. Also es ist genau gleich möglich. Aber wenn ich Farben kritisiere, nimmt mir das. Ich kann auch nicht mehr lieben, ich kann auch nicht mehr wertschätzen. Ich bin wie draussen aus dem. Und dort habe ich gemerkt, das hat mit Minderwertigkeit zu tun. Und das konnte ich wieder ins Kreuz bringen und sagen, ich will das nicht mehr. Gib du mir das, was mich ausmacht. Und jetzt habe ich immer noch manchmal Angst, wenn ich kritisiert werde. Ich weiss nicht, ob ihr das sagt. Oder ich habe sogar noch etwas viel Schlimmeres. Ich habe manchmal ein Misstrauen in mir, ob auch die könnten negativ reden über mich. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber das kann sie mir geben. Und dann habe ich eines Tages gesagt, Gott, wie ist das in dieser neuen Identität? Das möchte ich nicht mehr. Die Angst, ich kann ja niemandem verbieten, du hast ja den freien Willen gegeben. Also der Boas kann jetzt zu Debbie sagen, das ist ein bisschen blech, was die erzählt. Das ist wirklich, er kann das machen. Er hat ja den freien Willen. Die Frage ist einfach, wie gehe ich mit dem um? Ich habe ihm ein Pflaster auf das Mutter, aber das wird er sich wahrscheinlich nicht labieren von mir oder hoffentlich nicht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Mit dem müssen wir nicht schlagen können. Ich kann ihn nicht von der Welt wegmachen, nur weil er jetzt das mich, was mir nicht passt. Was mache ich denn mit Kritik? Und wenn mir Gott wieder zeigt, das steht hier im Kapitel Jesaja 40 am Schluss: Ich bin deine Gerechtigkeit. ich entscheiden, was du richtig und falsch machst. Du hast dich entschieden, die Identität bei mir zu ziehen, am Kreuz. Und ich werde sagen, was richtig und falsch ist. Und ich stehe zu dir. Und ich tue deine Taten beurteilen. Du musst nicht einmal mehr überlegen, ob jemand negativ redet. Die sind jetzt mir überlassen. Das ist meine Sache, mit denen zu Schlag zu kommen. Und das ist jetzt etwas, was ich übe. Ich will einfach nicht mehr Misstrauen haben. Das stillt mit Liebe. Wenn ich mit Misstrauen auf jemanden zugehe und denke, hat doch der das negativ gesagt, dann kann ich ihn schon nicht mehr gleich lieben. Dann stelle ich schon etwas zwischen. Oder die Erwartung, er könnte mich böse wollen. Und das bin ich jetzt enorm am Üben. Einfach am Üben und sagen, nein, das, ob das ist oder nicht, das weiss ich ja gar nicht. Das macht, ich habe es letzte Woche auch gemacht. Ich bin letzte Woche habe ich zu Nadine etwas gesagt und bin zum Lehrerzimmer raus und habe mich mega schlecht gefühlt. Und dann habe ich mich so geärgert über mich und gedacht, dass mir das jetzt passiert ist. Etwa 10 Minuten habe ich gebugert, als ich heimgelaufen bin, bis mir in den Sinn kam, ich kann zu Jesus gehen, ihn um Vergebung bitten, es ablegen und aufstehen und weiterlaufen. Und dann habe ich gefragt, warum, Herr, mache ich das immer noch? Dann hat er mir gesagt, weil du dieser Person, die du jetzt das Negative hast weitergegeben, dich ein bisschen unter Drang fühlst. Nimm doch das von mir an, ich sehe euch auf gleicher Ebene. Ihr seid einfach nicht gleich begabt. Aber ihr habt den gleichen Wert. Und ich habe für dich auch Begabung, einfach andere. Und dann bin ich wieder draussen und bin friedlich heim. Also, ich glaube, das ist ein Prozess, den ich finde, wenn wir nicht mehr alles gleich sehen, und das kommen in diesen umwälzenden Zeiten nicht. Wir sind am Suchen von dieser Wahrheit und wir suchen den Herr. Dann müssen wir schauen, dass wir uns die Liebe vom Feind nicht erlauben lassen. Und ich glaube, das probiert er mit allen Mitteln. Dass wir uns nicht mehr gerne haben und dass wir uns nicht mehr wertschätzen können. Und ich werde noch ein Lied da zum Schluss abspielen. Das ist von Karin Davis, ihrer Frau, wo sie singt am Schluss. Unser Ziel ist die Stadt Jerusalem. Ihr könnt das mal lesen. Ich muss sagen, die habe ich auch einfach so gemacht. Im Ländli mal, weil ich irgendwie etwas mit den Hängen machen wollte. Sie ist nicht ganz wortgemäß gemacht. Ich wollte einfach nur sagen, sie wird mit Gold und Silber und Perlen mit dem Kostbarsten sein. Sie wird mega schön sein. Es wird dort kein Licht mehr brauchen, weil Jesus wird das Licht sein. Er wird alles erleuchten. Wir brauchen nicht mehr Mond und Sterne. Es wird nicht mehr anders Platz haben in dieser Liebe als, in dieser Stadt als das Motiv aus Liebe. Und dort sind wir schon reingenommen, weil der, der hier innen wohnt, das habe ich vorhin gesagt, in dem sind wir auch. Er ist zwar in uns, aber wir sind als ich, bin er, in dem, wo er ist. Und er ist natürlich schon, er verkörpert das neue Jerusalem. Und durch das, dass ich ihn in mir genommen habe, bin ich jetzt auch in ihm, in dem Innen. Und ich kann in das Innen, ich kann sagen, nimm mich da, in das Innen, ich will zurück in das. Ich will zurück in das ins Kreuz, ich will zurück in das, wo du die Liebe genau für das und diese Situation in mein Herz kannst ausgießen. Und ich glaube, dass wenn wir das kann ja menschlich auch nicht zusammenbringen. Da entscheidet der Vater im Himmel, ich rufe ein Volk auf dieser Erde und sage, das ist mein Volk. Und ich berufe eine Stadt und sage, das ist die Stadt Jerusalem, das ist die Stadt vom grossen König. Da werde ich zurückkommen, da werde ich meinen Fuß auf den Ölberg setzen und wiederkommen. Und er bestimmt das einfach und sagt das. Und dem Volk werde ich sagen, dass es wird wesentlich leicht sein in der Welt, in der Auseinandersetzung. Da kommt der Vater und entscheidet das einfach. Und dann sagen die aus den Nationen, aber mit mir, Vater, hast du nicht gerechnet. Wie kannst du so etwas machen? Das ist mega ungerecht. Wie kannst du ihnen sagen, ihnen sogar den Namen sagen, Gottesvolk? Wie kannst du die Stadt Jerusalem für das auswählen? Gott kann das. Er ist Gott. Aber was er nicht so sieht, wie wir Menschen das sehen, dass dann alle die, denen er eine andere Aufgabe gibt, dass die keinen Wert haben in seinen Augen und dass das nichts ist. Das ist, die Wertung haben wir gemacht. Wir haben gemacht, dass nur die Stadt, die er ausgewählt hat, für zurückzukommen und die Berufung hat gegeben, dass wir der gesagt haben, die hat er lieber, also gut. Also Jesus ist für mich genauso zu Kreuz gegangen, hat für mich genauso gelitten, wie er für einen jüdischen Menschen gelitten hat. Er hat für mich genau den gleichen Preis gezahlt. Die Frage ist einfach, ob ich akzeptiere, dass der Vater verschieden zuteilt. Ich weiss nicht, ob ihr denkt, dass ich die Gabe vom Lehren habe. Heute Morgen hat mich der Toni gefragt, warum machst du das eigentlich in der Gemeinde? Dann habe ich gesagt, weil ich es ausprobieren, ob das wirklich eine Gabe ist, die mir Gott gegeben hat. Das wird sich zeigen aus den Reaktionen, aus dem, wie ich empfinde, wenn ich es mache, aus dem Gespräch mit Holger und Judith, werden wir dem drauf kommen. Also, wenn ich es nicht hätte, hätte ich immer noch gleich viel Wert. Alle die Gabe nicht haben, haben bei Gott gleich viel Wert. Ich hätte auch gerne ein paar Gaben. Ich wäre gerne so richtige Anbetungsleiter geworden. Ich finde einen Lobpreis unwahrscheinlich, aber das bin ich nicht. Ich tue zwar unwahrscheinlich gerne anbeten und ich tue es sehr gerne, aber das ist nicht mein Beruf. Ich freue mich für alle, die es gegeben hat. Und mit dem müssen wir auch zu Schlag kommen. Und er hat es so einfach erwähnt. Ich werde zum Schluss das Lied.